gehen die Amerikaner den Russen total auf den Leim.
Wladimir Putin möchte Verhandlungen, aber nicht ernsthaft verhandeln.
War Viktor Orban damals seiner Zeit voraus und hätten so aber tausende Menschenleben in der Ukraine gerettet werden können?
Im Grunde genommen stehen wir heute genau dort, wo wir am 24. Februar 2022 vor knapp 4 Jahren gestanden sind.
Es hat den Eindruck, dass Macron hier die Initiative an sich reißen will.
Was kann Europa realistisch verlangen? Ich glaube nicht, dass Europa da sehr viele Karten in der Hand hat.
Die grundsätzliche Gefahr ist aber nicht gebannt.
Von der Dynamik her ist es momentan tatsächlich so, dass die ukrainische Wirtschaft etwas besser abschneidet als die russische.
Sehen wir 2026 einen Waffenstillstand und vielleicht sogar einen Frieden?
Unwahrscheinlich.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 34. 4 Jahre Ukraine-Krieg. Hat der Frieden eine Chance? Und wie kaputt ist die Wirtschaft beider Kriegsparteien bereits? Willkommen, meine Damen und Herren. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, Dobry den.
Dobry den.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen, und zwar Herrn Alexandra Dubovi. Herr Dubovi ist Berater in Fragen internationaler Sicherheitspolitik und Außenpolitik. Und er hatte auch in Moskau gelehrt. Er ist gebürtiger Russe, wuchs dann in Estland und in Österreich auf, hat unter anderem in Moskau auf der staatlichen Moskauer Universität unterrichtet und unter anderem auch an der Universität Wien. Herr Dubovi, herzlich willkommen, und weil auch Sie logischerweise Russisch sprechen, auch an Sie, Dobry den.
Здравствуйте. Allerdings bin ich kein gebürtiger Russe, sondern gebürtiger Deutscher mit ukrainischen, aber auch russischen Wurzeln.
Oh, danke für den Hinweis, das war wirklich unkorrekt, ja. Wir nehmen diesen Podcast Dienstag, den 11. Februar 2026 auf. Dass sich die Welt schnell dreht, wissen wir inzwischen zur Genüge, und auch rund um den Ukraine-Krieg trifft das zu. Auf den ersten Blick ist alles wie gehabt, weil ja die Kämpfe weitergehen. Auf den zweiten Blick findet sehr wohl auf vielen Ebenen eine gewisse Bewegung statt und möglicherweise gar nicht wenig. Wir werden auch das heute herausarbeiten. Man muss natürlich auch immer das große Bild sehen. Die Amerikaner sind nicht nur mit der Ukraine beschäftigt. Sie haben die Iran-Frage am Hals. Sie wollen in Südamerika gern alles auf der Reihe haben. Und dieser Tage begann interessanterweise Russland plötzlich den Amerikanern Vorwürfe zu machen. Da spielt natürlich eine Rolle, dass ein Tanker festgesetzt wurde, ein Öltanker. Und andererseits auch warfen sie den Amerikanern vor, dass sie Kuba mehr oder weniger aushungern lassen. Da kam jetzt zwischenzeitlich kurz mal ein anderer Ton rein, nachdem ja monatelang insgesamt das sehr konstruktiv schien. Und da plötzlich, wie aus dem Off, taucht Frankreichs Präsident Macron auf und gibt großen Zeitungen in Europa ein Interview, prescht nach vor und plädiert plötzlich für einen Dialog mit Russland. Herr Dubovi, Sie als Diplomatie-Experte, Auslandsexperte, Sicherheitsexperte, überrascht von dem französischen Vorstoß?
Nicht im geringsten, denn Emmanuel Macron hat bereits am Beginn der vollumfänglichen russischen Invasion 2022 lange Zeit versucht zu vermitteln, lange Gespräche mit dem russischen Präsidenten direkt geführt. Und der erneute Vorstoß sollte natürlich im Lichte auch der US-Initiativen unter dem Präsidenten Donald Trump betrachtet werden. Denn nachdem er erneut in die Macht gekommen ist im Januar 2025, hat Donald Trump mehrere Friedensinitiativen gestartet. Und hier versucht Emmanuel Macron einerseits Frankreich ins Spiel zu bringen, gleichzeitig aber stellvertretend für Gesamteuropa zu sprechen.
Es hat den Eindruck, dass Macron hier die Initiative an sich reißen will und gleichzeitig natürlich auch offenbar nicht den Amerikanern allein das Feld überlassen will. Er sagt ja selber in dem Interview, die Diskussionen mit Russland könne Europa nicht an die Amerikaner delegieren. Ehrlich gesagt, das wusste man vorher auch schon, nicht?
Selbstverständlich, wobei Macron natürlich recht hat, insofern als der Ukraine-Krieg eine wesentliche Frage der gesamteuropäischen Sicherheit darstellt. Das heißt, die Zukunft der europäischen Sicherheit wird ganz entscheidend vom Ausgang dieses Krieges geprägt werden. Insofern ist es nur zu logisch, dass Macron und Frankreich und die Europäische Union in ihrer Gesamtheit, sowie auch die europäischen NATO-Staaten, hier versuchen, sich stärker zu positionieren, gerade auch mit Blick auf die Tatsache, dass Donald Trump sich zunehmend von seinen europäischen Bündnispartnern entfremdet.
Was ich mich frage, im Herbst 2024, als Donald Trump ins Amt zurückkam in den USA, hat ja Ungarns Präsident Viktor Orban bereits einen Vorstoß gemacht und ist dafür eingetreten, dass Europa Gespräche mit Russland führen soll, weil er, wie er selbst damals gesagt hat, sonst die USA alleine ohne Europa alles machen. Er wurde damals geprügelt dafür, ignoriert, auch zurückgepfiffen. Da frage ich mich im Nachhinein, war Viktor Orban damals seiner Zeit voraus und hätten so aber tausende Menschenleben in der Ukraine gerettet werden können? Oder war die Zeit vor 1,5 Jahren nicht reif dafür und ist sie jetzt reif und warum ist sie jetzt reif?
Nun, die Zeit ist immer reif für diplomatische Vorstöße. Gleichzeitig muss aber auch festgehalten werden, Viktor Orban hatte Unrecht, damals wie heute. Denn es geht weniger darum, dass man versucht, mit Russland zu sprechen. Hier, jedes Gespräch benötigt auch ein gesprächsfähiges und gesprächswilliges Gegenüber. Und Wladimir Putin ist es nur zu eindeutig nicht. Denn jeder diplomatische Vorstoß wird als ein Instrument im Rahmen seiner Angriffspolitik instrumentalisiert. Und das sollte keinesfalls übersehen werden. Die Diplomatie ist für Russland lediglich die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.
Auf diese Position oder Einschätzung kommen wir noch etwas später zu sprechen. Ich sehe nur nicht ganz die Logik dabei. Russland hätte Orban als Gesprächspartner akzeptiert und Russland akzeptiert ja anscheinend auch Macron als Gesprächspartner. Hier hat sich nichts geändert. Ne?
Die Gespräche möchte Russland sehr wohl führen. Das heißt, man könnte jetzt zugespitzt formuliert sagen, Wladimir Putin möchte Verhandlungen, aber nicht ernsthaft verhandeln. Denn die Ergebnisse stehen aus seiner Sicht bereits fest. Diese kommen im Ultimatum aus Dezember 2021 sehr deutlich zum Ausdruck. Wie wir wissen, im Dezember 2021 hat Russland gegenüber den Vereinigten Staaten und gegenüber der NATO ein sehr inhaltsstarkes Ultimatum aufgestellt. Gemäß diesem Ultimatum sollte die NATO sich auf die Grenzen der NATO-Russland-Grundakte des Jahres 1998 zurückziehen und im Grunde genommen die gesamte militärische Infrastruktur in Mitteleuropa, Osteuropa zurückbauen. Und um auf diese Weise auch den russischen Einfluss auf Teile Europas zu ermöglichen. Und das ist im Grunde genommen die Grundlage jedweder russischer Verhandlungen und russischer Forderungen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Wobei die Forderungen sind jetzt schon reduziert auf den Donbass, nicht?
Das scheint nur so zu sein. Denn es gibt ja das jüngste Interview Dmitri Medvedev, das vor wenigen Tagen auch mit Vertretern der internationalen Medien geführt wurde. Und in diesem Gespräch hat Dmitri Medvedev sehr klar gesagt, die Grundlagen für jedwede Verhandlungen sind die Forderungen, die Wladimir Putin im Sommer 2024 beim Kollegium des Außenministeriums postuliert hat. Und damals hat Putin gesagt, Russland ist zu Verhandlungen bereit und auch zu einem Waffenstillstand, wenn die Ukraine nicht nur den Donbass, sondern auch die Regionen Saporischschja und Cherson auf diese Regionen verzichtet und die Streitkräfte aus diesen Regionen zurückzieht, sowie auch offiziell auf den NATO-Beitritt verzichtet. Zu diesem Zeitpunkt wird Russland bereit sein, den Waffenstillstand zu akzeptieren und den Friedensverhandlungsprozess zu beginnen. Das heißt, das ist nur der Beginn der russischen Forderungen. Im Grunde genommen stehen wir heute genau dort, wo wir am 24. Februar 2022 vor knapp 4 Jahren gestanden sind, bei den 4 großen Forderungen Wladimir Putins. Das sind einerseits die territorialen Forderungen, die dann im Laufe der nächsten Jahre erweitert werden sollten. Es ist die Forderung nach der Entmilitarisierung der Ukraine. Das ist eine deutliche Abstufung und deutliche Schwächung der ukrainischen Streitkräfte. Ein ungefähres Bild davon, was Russland sich vorstellt, bekommen wir aus den Unterlagen rund um den Verhandlungsprozess in Istanbul. Es ist die Forderung nach einer politischen Neutralisierung der Ukraine und dem Verzicht auf den NATO-Beitritt. Und schließlich und endlich die wichtigste aller Forderungen, die Forderungen nach der sogenannten Entnazifizierung der Ukraine, die letztlich darauf hinausläuft, dass an der Spitze der Ukraine eine prorussische Regierung installiert werden sollte.
Herr Astroff, ich hole Sie rein ins Gespräch. Wie stellt sich das für Sie da, gar nicht unbedingt als Ökonom, als Beobachter generell?
Naja, ich stimme schon dem Herrn Dubowi zu, dass die russischen Forderungen stark sind, ja, und bislang gab es nicht so viele, sagen wir so, Zugeständnisse, zu denen sich die russische Seite bereit erklärt hat, verglichen mit den maximalistischen Forderungen, die ursprünglich gestellt wurden. Aber ich glaube, das lässt sich dadurch erklären, dass Russland in diesem Krieg eigentlich recht starke Karten hat, ja, weil Russland, also man sagt natürlich, Russland schreitet sehr langsam voran, das stimmt, die Verluste sind hoch und so weiter. Aber die Tatsache ist, dass Russland hat circa 20%, wenn ich mich nicht irre, des ukrainischen Territoriums besetzt und nicht umgekehrt. Ja, also was die Ukraine zum Beispiel damals in Kursk, im Kursgebiet besetzt hat, hat Russland wieder zurückerobert. Und Russland ist natürlich ein viel größeres Land, circa 4-mal so groß von der Bevölkerung her, circa 10-mal so groß vom BIP her. Und natürlich auf Dauer glaube ich schon, dass Russland stärkere Karten hat als die Ukraine, auch wenn die Ukraine natürlich starke, sehr starke westliche Unterstützung bekommt, also sowohl militärisch als auch finanziell. Das heißt, ich glaube, das ist die Realität, ja. Natürlich, man kann sagen, die Forderungen Russlands sind maximalistisch und die sind nicht akzeptabel und so weiter. Das kann man sagen. Nur wenn man das nicht tut, dann wird der Krieg weitergehen. Ja, und man muss, ich glaube, man sollte sich abwägen, was sozusagen, was ein besserer Ausweg ist.
Es ist interessant, dass der estnische Geheimdienst in seinem aktuellen Sicherheitsbericht, der glaube ich, am Montag dieser Woche rausgekommen ist oder am Dienstag, auch festhält oder die Einschätzung abgibt, dass der Kreml ein Interesse an Friedensgesprächen lediglich vortäuscht. Das würde sich mit Ihrer Position, Herr Dubowi, treffen. Und zwar wird hier geschrieben, der Kreml hoffe, seine bilateralen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wieder auf das frühere Niveau zu bringen und die Niederlage in der Ukraine zu formalisieren, wie es wörtlich da drinnen heißt im Bericht. Ich frage mich schon, gehen die Amerikaner den Russen total auf den Leim, indem sie eigentlich Friedensgespräche forcieren? Weil es ist natürlich auch eine angenehme Position zu sagen, es ist alles sinnlos, was hier passiert. Das glaube ich ja nicht. Es findet Gefangenenaustausch statt. Es gibt andere, glaube ich, Detailfortschritte zwischen Russen und Amerikanern. Die russischen Einschätzungen, soweit ich sie verfolge, sind ja auch die, dass es die Russen eigentlich sich nicht verscherzen wollen mit den Amerikanern, denn so sehr auf Augenhöhe, wie sie jetzt mit den Amerikanern reden, haben sie schon lange nicht mehr geredet. Also hier ist ja doch ein Dilemma da, oder Herr Dubowi?
Gewiss doch. Deswegen sagte ich auch zu Beginn, dass die diplomatische Schiene nicht grundsätzlich aufgegeben werden sollte und dass Gespräche stets wichtig sind. Wir sollten aber unsere Erwartungshaltungen drosseln. Denn wie Herr Astroff auch sehr richtig gesagt hat, Wladimir Putin hat sich zu keinem Zeitpunkt kompromissbereit gezeigt. Und auch wenn Gespräche stattfinden, gerade auch über humanitäre Fragen, was sehr wichtig ist, Gefangenenaustausch, die Rückführung der getöteten Soldaten auf beiden Seiten, die Rückführung der entführten ukrainischen Kinder, diese Gespräche sind entscheidend. Aber einen wirklichen Durchbruch, den sehen wir bis heute nicht. Und aus diesem Grunde möchten die Vereinigten Staaten, dass die nächste Gesprächsrunde in Washington stattfindet. Und offenbar erhoffen sich die Vereinigten Staaten davon auch eine größere Bewegung. Zugleich aber sehen wir einen sehr starken Druck oder einen zunehmend wachsenden Druck von Seiten der Vereinigten Staaten, sowohl gegen die Ukraine als auch gegen Russland. Denn wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor einigen Tagen gesagt hat, die Vereinigten Staaten erwarten einen Friedensvertrag bis Juni dieses Jahres. Was aus heutiger Sicht unrealistisch erscheint. Und zugleich bereiten die Vereinigten Staaten ein neues Sanktionspaket gegen Russland vor. Wir werden ja sehen, wohin das Ganze führt, aber offenbar glaubt Donald Trump hier kaum noch Zeit zu haben, bis zu den US-amerikanischen Zwischenwahlen im Herbst dieses Jahres soll dieser Krieg aus seiner Sicht beendet werden. Spannend, und die wesentliche Frage ist, was werden die Vereinigten Staaten machen, wenn bis zum Sommer es zu keiner Einigung kommt?
Also man sieht, mit Zuckerbrot und Peitsche gehen sie hier voran, aber offenbar glauben sie ja doch noch daran, dass hier ein Durchbruch möglich ist, die Amerikaner. Und das scheint sich jetzt in Europa sukzessive auch, würde ich nicht sagen, ob sich's durchsetzt, aber dort wie da poppt diese Hoffnung ja auch auf, warum Macron hier in die Offensive geht. Macron selbst sagt, es dürften nicht zu viele Gesprächspartner sein, die mit den Russen reden. Ich nehme an, er selbst sieht sich klarerweise dort dabei, denn die Russen haben ja auch bestätigt, dass die gewisse Gesprächskanäle wieder geöffnet worden sind. Wer käme denn von europäischer Seite noch in Frage? Ich frage Sie beide, meine Herren, welche Personen würden denn in Russland noch akzeptiert? Denn das Problem ist ja, wer dort akzeptiert ist, ist bei uns in Europa wieder nicht akzeptiert. Ich habe Orbán schon erwähnt und umgekehrt, vice versa, dasselbe. Wer ist auf beiden Seiten nicht verbrannt und könnte hier neben Macron noch aktiv werden? Bitte, Herr Dubois, wie starten wir mit Ihnen?
Gerne. Das ist eine wirklich gute Frage. Jetzt aus der Bewegung heraus ist es schwer zu sagen, wie er jetzt wirklich mit den Russen sprechen möchte. Entscheidend ist, dass neben einer gewissen Annäherung auch sehr klare Konsequenzen in Bezug auf das russische Handeln von europäischer Seite aufgestellt werden. Das heißt, im Idealfall sollte jede diplomatische Initiative von sehr klaren Maßnahmen, die gegen die russische Wirtschaft gerichtet sind, die gegen die Schattenflotte gerichtet sind, die gegen die Einnahmen und die Größe der Kriegsausgaben gerichtet ist, flankiert werden. Und neben Emmanuel Macron könnte eventuell auch Deutschland hier mit Friedrich Merz auch eine gewisse Dialoginitiative starten. Aber wie gesagt, die große Sinnhaftigkeit dieser Dialoginitiative, diese erschließt sich mir nicht.
Was meinen Sie, Herr Ausdorf?
Ja, es ist, also ich glaube auf jeden Fall, was man sagen kann, dass die derzeitige EU-Führung dafür nicht in Frage käme.
Also Kallas ist aus dem Spiel.
Kallas ist aus dem Spiel, glaube ich, von der Leyen auch, ja. Macron, ja. Ich glaube, Macron wäre eine Figur. Merz, da bin ich eher skeptisch. Ja, wenn schon, dann eher Scholz. Jemand wie Scholz, der doch etwas ausgeglichener war, dessen Politik war so vorsichtiger. Ansonsten, ja, vielleicht jemand aus Ländern, die weit weg von Russland sind, wie Spanien oder Portugal oder Irland, die auch in den russischen Augen vielleicht nicht so verbrannt sind und auf der anderen Seite auch so Mainstream-Figuren sind. Oder es könnte auch jemand zum Beispiel, das muss kein aktiver Staatschef sein, das kann auch jemand, ja, aus dem, sozusagen ein Ex-Politiker sein, ja. Also ich habe schon den Scholz in diesem Kontext erwähnt, auch eventuell Angela Merkel, glaube ich, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, ich glaube, also theoretisch könnte man schon eine Figur finden. Die Frage ist nur, wie soll Europa dann ihre oder seine Forderungen stellen oder was kann Europa realistisch verlangen? Ich glaube nicht, dass Europa da sehr viele Karten in der Hand hat.
Bevor wir eingehen auf die wirtschaftlichen Aspekte, wie ich eingehend angekündigt habe, noch einen Aspekt möchte ich herausgreifen, nämlich aus dem schon genannten estnischen Geheimdienstbericht. Und dort steht interessanterweise, dass die Einschätzung, dass Estland oder ein anderes NATO-Mitgliedsland in diesem Jahr 2026 militärisch von Russland nicht angegriffen werden. Man sehe keine Absicht und begründet das auch damit, weil ja der Westen, nämlich auch die europäischen NATO-Länder, aufgerüstet hätten. Und es steht weiter dort, wir werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr, nämlich 2027, zu einer ähnlichen Einschätzung kommen. Nämlich auch aus dem Grund, weil im Westen mehr aufgerüstet worden ist. Ich sehe da einen großen Schwenk, denn bisher war es ja so, dass die europäischen Geheimdienstberichte immer so klangen, Russland hat vor, Europa anzugreifen und es ist nur eine Frage der Zeit, wann Europa dran ist. Die Amerikaner haben das nie behauptet. Die haben gesagt, immer die amerikanischen Geheimdienstberichte, die Russen haben weder Absicht noch das militärische Potenzial dazu, dass sie zu so einem Schritt übergehen würden. Ist das so, dass die Europäer jetzt auch in der Gefahreneinschätzung auf ein amerikanisches Narrativ sukzessive umschwenken und Russland nicht mehr als diese Totalbedrohung sehen?
Nun, hier sollten wir nicht vergessen, dass es sich um einen estnischen Geheimdienstbericht handelt. Das heißt, Estland sowie auch die anderen baltischen Republiken versuchen, mit diesen beschwichtigenden Worten die Linie Donald Trumps aufzugreifen und die Vereinigten Staaten nicht zu vergrämen.
Was ja umso bekannter ist, als sie als direkte Nachbarn Russlands immer die alarmistischsten aller waren. Ja?
Das ist richtig, ja. Die grundsätzliche Gefahr ist aber nicht gebannt und das behauptet auch der estnische Geheimdienstbericht nicht. Das heißt nur, dass keine unmittelbare Angriffsgefahr besteht. Gleichzeitig sollten wir vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen, wenn die Europäische Union und die baltischen Staaten davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffes oder vor allem russischer Provokationen steigt und diese Gefahr tatsächlich zunehmend größer wird, wird man das wohl nicht auf der Ebene der Geheimdienste allzu stark den Fokus darauf richten, sondern eben durch beschwichtigende Worte zu deeskalieren versuchen, gleichzeitig sich aber auf einen etwaigen eskalativen Schritt von russischer Seite vorbereiten. Vor allem aber sollten wir das grundlegende Missverständnis ausräumen. Einen vollumfänglichen russischen Angriff, also eine Vollinvasion, davon haben stets nur die wenigsten gesprochen. Der Fokus lag stets darauf, dass Russland an den Grenzen einer eskalativen Situation aufbaut und damit vor allem den politischen Druck auf die europäische Führung erhöht. Und durch diesen politischen Druck wird man versuchen, die sogenannten Beistandsklauseln, die ja sowohl die NATO als auch die Europäische Union haben, auszuhebeln und auf diese Weise sowohl die Europäische Union als auch die NATO politisch zu destabilisieren. Darin liegt die größte aller Gefahren und diese Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt.
Alles klar. Ich möchte jetzt zur Wirtschaft übergehen und bleibe noch trotzdem kurz beim estnischen Sicherheits- oder Geheimdienstbericht, weil er der aktuellste von allen ist. Und dort heißt es auch, was wirtschaftliche Aspekte betrifft, ich zitiere wörtlich, der Krieg in der Ukraine hat Russland schwere Entbehrungen gebracht. Und obwohl die Russen den Mythos von sich selbst als Meister des Leidens gepflegt haben, ist ihre Toleranz gegenüber Schmerz nicht unbegrenzt. Und weiter heißt es wörtlich, eine sinkende Wirtschaft, leere Treibstofftanks und die Rückkehr von Mördern und Vergewaltigern von der Front trifft die einfachen Russen mit zunehmender Härte. Da sind zwei Aspekte drinnen, nämlich auch die Rückkehr der Soldaten. Ich möchte hinzufügen, das, was hier skizziert wird, trifft ja letztlich auf beide Konfliktparteien zu, nämlich das wirtschaftliche Desaster mehr oder weniger, also können wir doch herausarbeiten, aber zumindest die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Rückkehr der Soldaten und die Reintegration von ihnen. Über die Leidensfähigkeit zu philosophieren, finde ich angesichts der Tatsache, dass ein Land der Angreifer und der andere und das andere der Angegriffene ist, nicht sehr angemessen. Bleiben wir bei den wirtschaftlichen Aspekten und die können wir uns sehr wohl im Detail ansehen. Und dabei auch in den Blick nehmen, in welcher Verfassung beide Länder in einen möglichen Waffenstillstand bzw. Frieden gehen würden und wie sie im Moment dastehen. Ich würde gerne die Ukraine etwas stärker fokussieren, weil wir in den letzten Folgen Russland ohnehin immer sehr detailliert betrachtet haben, Russland dann später nur kurz. Wie sieht's aus mit der Ukraine, Herr Astrow? Wie sehr lässt sich angesichts der verheerenden Zerstörung durch die russischen Angreifer hier die Wirtschaft überhaupt angemessen vermessen oder angemessen mit Zahlen in Zahlen fassen?
Naja, die Datenlage ist natürlich nicht ideal. Ja, weder in Russland noch in der Ukraine. Es gibt zum Beispiel manche Indikatoren, die nur geschätzt werden. Zum Beispiel Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit, also alles, was mit der Beschäftigung, mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat. Es gibt nur Schätzungen. Ja, es gibt keine feste Zahlen. Insgesamt kann man sagen, natürlich, die Ukraine hat viel mehr gelitten. Also natürlich nicht nur als Opfer des Angriffs, auch wirtschaftlich, das hat man ganz klar gesehen. Ja. Also die ukrainische Wirtschaft ist im Jahre 22, also im Jahre, als Russland angegriffen hat, um fast 30% geschrumpft in einem Jahr. Um fast 30%. Allerdings muss man sagen, die Hälfte davon, also circa 15% Punkte, das war aufgrund der territorialen Verluste. Weil natürlich... Ja. Das sind so die Gebiete in Donbass, in Zaporizhia, in Cherson, teilweise glaube ich auch war Nikolaev betroffen, Kharkiv und so weiter. Damals, natürlich, das sind Gebiete, wo die Menschen leben, die produzieren auch, sie haben einen wirtschaftlichen Output und der war logischerweise weg. Also dieser Output wurde nicht mehr von den Ukrainern erfasst. Ja? Das heißt, momentan sind
also selbst ohne diese Gebiete wären es 15% Wirtschaftseinbruch gewesen. In Russland waren es 2%.
Eigentlich nur
1,4. Also gut, so viel zu diesen Zahlen. Ich habe sie unterbrochen.
Ja. Das heißt, selbst wenn man von diesem Effekt der territorialen Verluste absieht, ist die ukrainische Wirtschaft damals um ca. 15% geschrumpft. Seitdem gab es eine Erholung, ja. Sowohl 23 als auch 24 und 25 ist die ukrainische Wirtschaft gewachsen und das zeigt schon eine immense Resilienz, eine immense Anpassungsfähigkeit der Ukraine und der ukrainischen Wirtschaft. Das muss man schon sagen. Das ist schon beachtlich, ja. Allerdings muss man auch sagen, natürlich diese Erholung findet oder fand ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau statt. Ja, das muss man auch sagen. Momentan ist es so, dass es gibt durchaus Sektoren, die in den letzten Jahren geboomt haben. Natürlich, das ist die Rüstungsproduktion. Ja, das ist ganz klar. Es gibt so eine Schätzung, dass 30% aller Waffen, die die Ukraine benötigt, das Land selber produziert. Ja. Es gab enorme Fortschritte bei der Produktion von Drohnen. Also im Jahr 22 waren das nur 5000 Drohnen, die in der Ukraine hergestellt wurden. 24 waren das schon 1,5 Millionen. Ja, das war schon ein riesiger Boom. Und natürlich, also momentan oder in den letzten Monaten, man kann sagen, wahrscheinlich im letzten Jahr oder so, haben wir gesehen, dass der Krieg zunehmend zu einem Krieg von Drohnen von beiden Seiten mutiert hat. Ja. Im zivilen Sektor, die Abhängigkeit von der Landwirtschaft ist gestiegen. Ja. Das ist wenig überraschend, weil die Landwirtschaft ist zu einem großen Teil in den westlichen Gebieten und zentralen Gebieten der Ukraine konzentriert. Ja, und diese Gebiete haben weniger gelitten als natürlich Donbass oder der Südosten. Ja, Donbass, der Südosten, also vor allem Donbass, das war eine Region mit viel Metallurgie. Ja, Metallurgie hat natürlich, also teilweise wurden die Gebiete verloren, teilweise ist es einfach, da kann man nicht mehr produzieren. Das heißt, die Metallurgie hat sehr stark gelitten. Man darf auch nicht vergessen, also der Arbeitsmarkt, ich habe schon angesprochen, den Arbeitsmarkt, da gab es natürlich riesige Migrationsbewegungen, nicht nur ins Ausland. Also momentan gibt es eine Schätzung, dass fast 6 Millionen Ukrainer im Ausland leben. Also ich glaube, in Europa sind es fast, ich glaube, 5,7. Und das waren noch mehr, also einige sind zurückgekehrt. Es gibt, also schätzungsweise gibt es circa 1 Million Ukrainer in Russland. Ja, das sind die Leute, die die Ukraine zumindest auf eine gewisse Zeit verloren hat. Es gab auch massive Migrationsbewegungen innerhalb der Ukraine, natürlich aus dem Osten Richtung Westen, logischerweise wiederum, weil der Westen viel weniger von den russischen Angriffen betroffen wurde. Diese ganzen Bewegungen, diese ganzen Migrationsbewegungen haben den Arbeitsmarkt total verzerrt. Ja, es ist eine paradoxe Situation, dass die Arbeitslosigkeit ist relativ hoch, ist zwar gesunken in den letzten Jahren, ist aber immer noch relativ hoch, von über 10%, 12% schätzungsweise, ja. Und gleichzeitig gibt es Arbeitskräftemängel in vielen Gebieten, ja, weil die vorhandene Arbeitskraft und die Anforderungen der Wirtschaft auf die Arbeitskräfte nicht zusammenpassen, ja. Das ist so ein klassisches Mismatch, wie man das auf Englisch sagt, aber mittlerweile auch auf Deutsch, ja. Das ist ein klassisches Mismatch-Problem auf dem Arbeitsmarkt. Ja, das ist der derzeitige Zustand. Wenn man mit Russland vergleicht, also Russland, also die russische Wirtschaft ist im Laufe des Krieges gewachsen, im Unterschied zur ukrainischen. Wenn man insgesamt nimmt, also die letzten 4 Jahre, dann ist die russische Wirtschaft um circa 10% gewachsen. Die ukrainische ist geschrumpft. Ja, das ist natürlich das muss man im Auge behalten. Vor dem Krieg war die Ukraine auch schon viel ärmer als Russland. Ja? Weil in der Ukraine ist es so, dass die Ukraine hat noch in den 90er Jahren enorm unter dem Zusammenbruch der Sowjetunion gelitten. Ja? Da gab es enorme Wirtschaftseinbrüche, in Russland auch, aber in der Ukraine waren sie noch stärker. Ja? Und dann gab es mehrere Krisen, also insbesondere zum Beispiel die Krise von 2008, 2009, also die globale Wirtschaftskrise hat die Ukraine sehr stark getroffen damals, viel mehr als Russland, als die russische Wirtschaft. Also damals ist das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine um circa 15% geschrumpft auch, ja. Ohne Krieg, ja, nur aufgrund der...
In Russland war es circa halb so viel, sogar weniger.
Es war nach 8%. Ja, auch viel, aber weniger. Das heißt, ja, von der Dynamik her ist es momentan tatsächlich so, dass die ukrainische Wirtschaft etwas besser abschneidet als die russische. Ja. Allerdings, wie gesagt, dieses Wachstum findet vor dem Hintergrund einer niedrigeren Ausgangsbasis statt. Und vom Niveau her ist die ukrainische Wirtschaft immer noch viel, also die Ukraine ist immer noch viel ärmer als Russland.
Also ein Zehntel in etwa, nicht? Ist, glaube ich, das Verhältnis, das Bruttoinlandsprodukt
Natürlich, das ist auch deswegen, weil Russland ein viel größeres Land ist. Ja. Aber wenn man das BIP pro Kopf nimmt, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu sogenannten Kaufkraftparitäten, also das heißt bereinigt um die Preisunterschiede, dann liegt die Ukraine bei circa einem Drittel des russischen Niveaus.
Sie haben angedeutet, diese Binnenmigration auch, dass logischerweise die Menschen in den Westen gezogen sind, Westukraine, und sich dort konzentriert haben, was insgesamt der Landwirtschaft dann auch eher zugute kam. Gleichzeitig haben Sie schon erwähnt, dass der Verteidigungssektor immens wichtig geworden ist. Für mich stellt sich jetzt auch die Frage, wie geht man in einen möglichen Frieden hinein, mit welcher Struktur der Wirtschaft? Die Struktur hat sich ja dadurch geändert, durch den Krieg. Vor dem Krieg war es interessanterweise übrigens so, dass nicht nur die Landwirtschaft sehr dominant war. In der Ukraine hat sich zum Beispiel ein ganz starker IT-Sektor entwickelt, was im Westen relativ wenig bekannt ist. Übrigens gab es auch in Weißrussland, es gibt auch in Weißrussland einen ganz starken IT-Sektor. Und in der Ukraine eben auch. Durch diese Veränderungen aufgrund des Krieges, wie kann man schon irgendwie erahnen, wie die Struktur der ukrainischen Wirtschaft in den nächsten 5 Jahren, gesetzt der Fall, der Friede kommt, aussehen wird strukturell? Wird der Verteidigungssektor sehr dominant bleiben und noch möglicherweise dominanter werden und damit die Ukraine ein starker Rüstungsproduzent in Europa sein und noch stärker werden? Wird man im IT-Bereich wieder stärker zulegen? Lässt sich ja überhaupt, gibt's hier sozusagen Modelle auch, wie man annimmt, dass die Wirtschaftsstruktur aussehen wird?
Ich glaube, eines kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Verteidigungssektor stark bleiben wird. Ja, weil es ist die Frage, ob die Ukraine wirklich glaubwürdige Sicherheitsgarantien zum Beispiel von den USA bekommt. Ja, es gibt ja dieses alternative Konzept, das sogenannte Konzept von einem Stachelschwein. Ja, dass die Ukraine muss sich so stark aufrüsten, dass sozusagen das Russland sich nicht trauen wird, wieder anzugreifen, mehr oder weniger. Ja, das bedeutet, dass der Rüstungssektor man kann schon davon ausgehen, dass der Rüstungssektor weiterhin wachsen wird und es gibt alle Voraussetzungen dafür. Die Landwirtschaft, ich glaube, wird auch wichtig bleiben, auf jeden Fall, so wie es auch der Fall ist. Also circa 60% der ukrainischen Exporte sind derzeit Lebensmittel, also Agrarprodukte und Lebensmittel. Alles andere, ich glaube, es hängt sehr viel davon ab, ob in der Ukraine wirklich Frieden auf Dauer aufrechtzuerhalten ist. Ja, und ob die Investoren, auch die westlichen Investoren, wirklich damit rechnen, dass nun ist der Krieg vorbei und nun können wir ruhig investieren, ohne sozusagen erhebliche Sicherheitsrisiken in Kauf zu nehmen. Ja, wenn das gelingt, dann hat die Ukraine eigentlich recht gute Chancen. Ja, also das ist das eine. Und das zweite, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, sind natürlich Frieden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und zweitens, das ist die Bekämpfung der Korruption. Also wenn wir uns anschauen, die Jahrzehnte vor dem Krieg, ja. Also wir haben gesehen, schon vor dem Krieg gab es eigentlich makroökonomisch gesehen relativ geringe Zuflüsse von ausländischen Direktinvestitionen in die Ukraine, mit einigen Ausnahmen. Sie haben zum Beispiel eine dieser Ausnahmen erwähnt, IT-Sektor zum Beispiel. Es gab auch zum Beispiel durchaus Erfolge. In der Westukraine wurden manche Zulieferbetriebe für die europäische Autoindustrie angesiedelt. Das war durchaus ein Erfolg. Ja. Es gab schon Erfolge, ja. Aber makroökonomisch, also für das ganze Land, waren diese Zuflüsse relativ gering. Ein wichtiger Grund, wenn nicht der wichtigste Grund dafür, war die hohe Korruption. Ja, und alles, was damit zusammenhängt, also der unzureichende Schutz der Eigentumsrechte, was übrigens auch für Russland zutrifft. Ja, also das trifft für beide Länder zu, muss man schon sagen. Ja. Das heißt, dass es auch in diesem Bereich es ist ganz klar, die Ukraine braucht Reformen. Ja, also wir haben gesehen, zum Beispiel letztes Jahr, da gab es schon gewisse Turbulenzen um das Antikorruptionsbüro in der Ukraine. Also der Präsident Zelensky hat versucht, also die Mächte von dieser Antikorruptionsbehörde zu beschränken. Und im Endeffekt musste er zurückrudern unter dem Druck des Westens und des eigenen Volkes. Ja. Was ein gutes Zeichen ist, ja. Das zeigt, dass es gibt schon so ein Feedback und dass auch die Leute auf der Straße etwas bewirken können. Das ist gut, aber das zeigt auch das Ausmaß des Problems, ja, mit der Korruption. Ja. Also wenn alle diese Probleme gelöst sind, dann hat die Ukraine gute Chancen, auch in westliche Investitionen anzuziehen. Warum? Es gibt Faktoren, die auch dafür sprechen. Geografische Nähe zu Europa oder zu Kerneuropa, also zur Europäischen Union. Die billige Arbeitskraft, billige und hoch ausgebildete Arbeitskraft. Die Landwirtschaft ist sowieso hat sehr viel Wachstumspotenzial. Also da kann man auch sehr viel investieren, um die Produktivität zu steigern. Also es gibt viele Sektoren, die davon profitieren könnten. Aber wie gesagt, es müssen einige Hürden da beseitigt werden.
Ich habe mir die Winterprognose Ihres Instituts angesehen, vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Und dort schreibt auch Ihre Kollegin Olga Pindyuk, gebürtige Ukrainerin, den Ukraine-Part. Und da wird interessanterweise auch herausgearbeitet, neben den Sicherheitsgarantien, die ein Schlüsselfaktor sind, damit die Wirtschaft wieder blühen kann und das Land wieder erblühen kann. Wird dort auch angeführt von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung gewisse Bedingungen, die man im Laufe der Geschichte herausgearbeitet wird, wann und unter denen die Wirtschaft eines kriegsgeplagten Landes dann beim Übergang in Friedenszeiten erblühen kann. Und das sind ein paar Voraussetzungen, nämlich wenn die Wirtschaft schon vor dem Krieg relativ gut lief, wenn die demokratischen Institutionen vor dem Krieg schon relativ gut entwickelt waren, wenn der Krieg insgesamt relativ kurz gedauert hat und wenn der Wirtschaftsabschwung während des Krieges relativ gering war. Wenn ich diese Bedingungen hernehme, dann sieht es für die Ukraine jetzt nicht so blendend aus, wenn sozusagen, wenn das auch zutreffen würde beim Übergang in den Frieden. Das andere sind die Sicherheitsgarantien, die wahrscheinlich letztendlich alles schlagen. Wenn die firm sind und die ausländischen Investoren auch zurückkommen, dann kann es, wie auch in Ihrem Bericht steht, zu einem riesigen Boom kommen. Und hier wird ein Vergleich angestellt mit 1995 nach dem Ende des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Jetzt habe ich die Zahlen nicht in Erinnerung, wie damals die Wirtschaft abging. Das war
also ja, ich glaube, im ersten Jahr, nachdem der Krieg vorbei war, ist die Wirtschaft ums Zweifache gestiegen und dann wiederum um 50%. Also es waren riesige Wachstumsraten, aber natürlich ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Ja.
Und das ist interessant, weil Sie erwarten ja in Russland demgegenüber einen Nachfrageschock. Das heißt, der Übergang in Russland in den Frieden könnte durchaus mit einem Wirtschaftseinbruch einhergehen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder nicht?
Naja, ich glaube, es ist so. Kurzfristig, glaube ich schon, gäbe es einen negativen Nachfrageschock aufgrund dessen, dass zum Beispiel die Leute, die jetzt an die Front geschickt werden in Russland und die auch hohe Zahlungen bekommen, also hohe monatlichen Zahlungen und einmal Zahlungen dafür, dass sie einen Vertrag mit der Armee unterzeichnen und Entschädigungen für die Familien und so weiter und so weiter, dass diese Zahlungen oder ein Großteil dieser Zahlungen dann ausbleibt. Ja? Und das bedeutet, dass einige Einkommensschichten, einige Bevölkerungsschichten, sie würden dann weniger Geld haben, um auszugeben und um den privaten Konsum anzukurbeln. Ja? Ich glaube schon, dass dieser Effekt vorhanden sein wird, aber mittelfristig glaube ich schon, dass der Frieden auch der russischen Wirtschaft sehr gut tun würde. Ja? Weil damit wären zum Beispiel einige westliche Sanktionen, vor allem glaube ich auch die US-Sanktionen, gelockert oder aufgehoben. Ja? Zum Beispiel die russische Ölindustrie, der Energiesektor würde wieder zu den US-Technologien kommen und in Besitz von westlichen Technologien kommen, die Russland unbedingt braucht, um die Produktion zu erhalten und aufrechtzuerhalten und auszubauen, vor allem in den klimatisch und geografisch schwierigen Gebieten. Die Russen würden wahrscheinlich wiederum die westlichen Flugzeuge, zum Beispiel die Boeings, kaufen können, auch die Ersatzteile dafür. Das ist bekanntlich auch ein großes Problem momentan in Russland, ja, weil diese Flugzeuge und diese Ersatzteile kann man nicht so einfach ersetzen, ja, durch chinesische Inputs und so weiter und so weiter. Also es gibt schon viele Faktoren, die dafür sprechen, dass der Frieden auch der russischen Wirtschaft gut tun würde. Und das sieht man auch am Aktienmarkt. Also das haben wir ganz klar gesehen im letzten Jahr oder so, seit Donald Trump wieder ins Weiße Haus gekommen ist. Jedes Mal, wenn es Indizien oder in den Nachrichten eine Annäherung zwischen Russland und dem Trump gab, gab es einen Boom auf den russischen Aktienmärkten. Und jedes Mal, wenn es schien, dass die Verhandlungen doch ins Leere laufen und es daraus nichts wird, gingen die russischen Aktien wieder zurück. Und das zeigt natürlich auch das Vertrauen der Investoren in die Tatsache, dass jeder Frieden und jede Annäherung mit dem Westen oder zumindest mit den USA der russischen Wirtschaft gut tun würde.
Wenn ich es zusammenfasse, in Ihrem Wirtschaftsbericht steht als Prognose, dass die ukrainische Wirtschaft 2026 mit 2,5% wachsen wird. In Russland sind es nur 1,2%. Also selbst ohne Frieden ist im Moment die Dynamik potenziell in der Ukraine stärker. Und wenn es dann zu einem Friedensschluss kommt mit starken Sicherheitsgarantien, dann könnte ja in der Ukraine tatsächlich die Post abgehen. So gesehen können wir annehmen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren erst einmal die Musik in der Ukraine spielen wird wirtschaftlich und dort eine größere Dynamik zu erwarten ist.
Ja, ich glaube schon. Allerdings, ich würde auch nicht überbewerten, diese Wachstumsunterschiede auch nicht überbewerten, weil auch 2%, das ist auch nicht besonders viel für ein so armes Land wie die Ukraine. Natürlich 1% für Russland ist auch sehr enttäuschend, das muss man schon sagen. Aber diese Wachstumsunterschiede von einem Prozentpunkt, das ist nicht etwas, was ich wirklich überinterpretieren würde.
Herr Dubovi, abschließend, Sehen wir 2026 einen Waffenstillstand und vielleicht sogar einen Frieden?
Unwahrscheinlich.
Mit dieser leider pessimistischen Prognose schließen wir diese Folge unseres Podcasts und verweisen schon auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in und um die russische Wirtschaft und in und um die Ukraine widmen werden. Seien Sie wieder dabei. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und Ihnen, meine Herren, danke fürs Dabeisein. Herr Dubovi.
Danke für die Einladung.
Herr Astorf.
Danke.
Schönen Tag.
Danke.